So, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Anwesende und liebe künftige Zuhörer, wir fangen jetzt mit einem neuen Perek an, mit dem letzten Perek von Masechet Megillah in Talmud Bavli. Bisher haben wir uns sehr viel mit Purim, mit Megillas Esther auseinandergesetzt. Jetzt haben wir was anderes. Wir kommen von der Kedusha, von der Megillat Esther zur Kedusha vom ganzen Tanach zu alles drauf und dran bezüglich Synagogen. Und das ist eigentlich das große Thema, mit dem wir jetzt anfangen. Und ich mache jetzt mal einen Screenshare, dann können wir das anständig sehen. Hier fangen wir mit dem Perek an. Bnei Ha'ir. Also Bürger der Stadt, Shemachru Rehova shel Ir, die haben den Marktplatz verkauft, um dort, also das ist ein bisschen, wir Wiener sollen das sehr gut verstehen, es gibt die Ringstraße. Die Ringstraße war einst eigentlich nicht eine Straße, sondern die Mauer der Stadt lief dort. Es gab doch vermutlich auch einen Graben. Und dann irgendwann, Wien ist groß geworden und irgendwann entschied sich das Kaiserreich, dass Wien, erster Bezirk, nicht mehr alleine geschützt werden muss. Wenn schon, muss ganz Wien geschützt werden und das geschieht nicht mehr mit einer Mauer. Und diese Mauer braucht man nicht mehr. Die wurde abgebaut und es entstand eine neue Straße mit viel Potenzial und die haben tatsächlich dann die Immobilien dort, das Land verkauft und damit enorm viel Geld in die Staatskasse hineinfließen lassen, weil plötzlich war das automatisch eine der wichtigen Straßen der Stadt. Und das ist eigentlich, wie wir uns das hier vorstellen müssen. Bnei Ha'ir, Shemachura, Chova Shel Ir. Es gibt dort einen großen Platz und sie verkaufen den Platz. Man verteilt ihn wie heißt das auf Deutsch? Parcels auf Englisch, ja, in kleineren Teilen und so wird es zu Privateigentum. Jetzt gibt es Geld in der Stadtkasse. Was darf man damit tun? Sagt die Gemara, Lokhen bedamav beta Knesset. So, damit kann man nicht alles tun, was man möchte. Das Geld, das so reinkommt, nützt man, um eine Synagoge zu bauen.
Kann ich Ihnen auch reingehen?
Beta Knesset, haben die eine Synagoge verkauft? Lokhenteva, was darf man mit einer Synagoge, die verkauft wurde, mit dem Geld, mit dem Ertrag tun? Man darf einen Arona Kodesh damit bauen. Ein sehr prächtiger Arona Kodesh, oder vielleicht hatte die Synagoge viele Schulden, weil ein Arona Kodesh kostet in der Regel weniger als eine Synagoge, aber wir verstehen das Prinzip. Teva, verkauft man den Arona Kodesh, Lokhen mit Pachot, dann kauft man damit Mäntel für die Sifrei Tora. Mit Pachot hat man die Mäntel verkauft. Yikhu Svarim, dann darf man damit Svarim kaufen. Was sind Svarim? Ja? Und was? Eben nicht. Ich habe natürlich die Frage gestellt, weil ich glaubte, jemand wird das antworten. Aber gerade nachher steht Svarim Lokhin Torah. Wenn man Sfarim verkauft, dann darf man eine Tora nehmen. Also Sfarim ist nicht Tora, sondern sagt Rashi, erste Zeile, auf der Chaf Vav Amud Aleph, Lokhin Sfarim, Nevim Uchtuvim. Die Haftara, Megillah, solches, ja? Aber, im Machru Tora, hat man eine Tora-Rolle verkauft, Loikhu Sfarim, soll man mit dem Ertrag nicht Navi oder Uchtuvim kaufen. Sfarim, wenn man wie Muchtuvim verkauft hat, Loikho, mehr mit Pachot soll man mit dem Ertrag keine Mäntel für die Sfarim kaufen. Mit Pachot, Loikho Teva, soll man mit dem Geld von diesem Ertrag kein Arun Kodesh kaufen. Teva, ja, Loikho Bet Knesset. Wenn man das verkauft, soll man mit dem Ertrag keine Synagoge bauen. Bet Knesset, Loikho Arachov. Und natürlich, weil manche Dinge teurer sind als andere, dann hat man etwas gekauft, das tut man mit dem übrig gebliebenen Geld und hat eine Synagoge verkauft und damit den Aron Kodesh kreiert, ein sehr schöner Aron Kodesh. 10% des Ertrages wurde dafür, damit aufgebraucht. Was ist mit 90% übrig geblieben? Auch mit dem Geld, das übrig bleibt. Übrigens nicht nur vom Verkauf. Ja? Rashi sagt, man hat ein Megillus gehabt, man hat sie verkauft und mit diesem Geld hat man zum Teil, ja, man hatte viele Megillus, man hat sie verkauft. Man konnte eine Tora-Rolle kaufen und es bleibt noch Geld übrig. Soll man nicht mit dem Geld etwas kaufen, dessen Heiligkeit geringer ist. Diese Mishnah ist eigentlich das primäre Beispiel einer Regel, die heißt Ma'alin Bakodesh Ve'en Moridin. Man geht hinauf in Heiligkeit und geht nicht hinab. Übrigens, eine tolle Geschichte, eine kleine Unterbrechung, eine tolle Geschichte, die mir gezeigt hat, wie man, also noch vor, dass ich Rabbiner wurde, wie man als Rabbiner eine Frage nie leichtsinnig nehmen soll. Immer die Fragen der Menschen ernst nehmen. Die Geschichte ist, dass ein junger Mann, wir sind jetzt in den, ich weiß jetzt nicht genau, 30er oder 40er Jahren, ein junger Mann kommt einen Rabbiner aufsuchen, nämlich den Vater eines Verwandten Strich Lehrer. Und er hat eine Frage für den Rabbiner. Er sagt, Rabbiner, was ist die Frage? Er sagt, ja, er wohnt auf dem dritten Stockwerk und es gab noch keine Aufzüge in jedem Gebäude. Auch heute gibt es nicht in jedem Gebäude, aber damals noch viel weniger. Und er hat jetzt die Möglichkeit, er hat unterschrieben, er möchte die Wohnung auf dem zweiten Stockwerk mieten und umziehen. Nur hat er gehört, dass es eine jüdische Lehre gibt, man soll nur steigen, nicht nach unten gehen. Und der Rabbiner, statt ihm zu erklären, dass er sich völlig irrt, hat ihn so angehört, ganz ernst, und sagt ihm, aha, das ist jetzt eine wichtige Frage. Darf ich fragen, wann ziehen Sie um? Worauf der junge Mann gesagt hat, ich ziehe am Samstag um. Hat der Rabbiner dann den Chumash genommen, er hat die Parshas HaShavua gelernt. Er hat dann eine Gemorre genommen, er hat auf Gemorre gelernt. Er hat Shechnoch genommen, er hat irgendeinen Simen Shechnoch gelernt. Und nachdem der junge Mann dort für eine Stunde wartet, während der Rof sein normales Lernen tut, sagt er ihm, ich habe geschaut, alle Bücher sind einverstanden, dass das tatsächlich ein Problem ist. Aber ich habe gesehen, dass wenn man am Dienstag umzieht, weil am Dienstag steht zweimal Kitov, dann darf man. Und so ist er statt am Schabbes an einem Wochentag umgezogen. Das ist für Malin Bakodesh. Gut, machen wir weiter. Die Gemara. Die Gemara stellt sich auf der ersten Zeile der Mishne. Bnei ha'ir shemachu rechova shel ir. Man hat den Markt verkauft. Also dass ein Sefer Torah hat eine Heiligkeit, verstehen wir alle. Dass danach eine Heiligkeit haben, verstehen wir alle. Dass der Mantel von Sefer Torah oder das Tuch, auf dem man auf dem Schulchen aus der Torah leint, dass das eine Kedusha hat, verstehen wir. Aron Kodesh, eine Synagoge, alles verstehen wir. Der Markt? Worin besteht die Heiligkeit vom Markt? Sind das irgendein Chassidim von Adam Smith? Die Wirtschaft ist heilig? Was ist die Bedeutung davon? Sagt die Gemara, Bnei ha'ir shemachru rachova shel ir. Bnei ha'ir shemachru rachova shel ir. Zu diesem Punkt in der Mishnah Amar Rabba Bar Bar Hanna, sagt Rabba, der Sohn von Bar Hanna, Amar Rabbi Yochanan im Namen von Rabbi Yochanan, Zu Divrei Rabbi Menachem Bar Yossi Stumta'a. Diese ist die Meinung von Rabbi Menachem, ja, Bar Yossi. Nicht alle sind einverstanden, dass der Markt heilig ist. Und warum soll der Markt heilig sein? Schauen wir mal. Sekunde. Aber die Chachamim umrim, die Chachamim, die Weisen sagen, Arachov, wenn bo mishum Kedusha, die Straße oder der Marktplatz hat keine Heiligkeit. Dann sagt die Gemara, Rabbi Menachem Bar Yossi, mai tamei. Was ist der Grund von Rabbi Menachem Bar Yossi, dass er sagt, dass der Marktplatz eine Heiligkeit hat? Sagt die Gemara, hoil, weil wir arme mit Palelimbo, bei Corona, Entschuldigung, steht nicht genau so. Aber hoil, wir arme mit Palelimbo, betaniot, uwe mamadot. Weil das Volk dort beten geht, wenn man eine große Betversammlung macht. Manchmal versammeln wir uns so zahlreich, dass die Synagoge nicht reicht. Wir kommen von verschiedenen Synagogen zusammen. Wo werden wir beten? Auf dem Marktplatz. Wann tun wir das? Betaniot für Fasttage. Uwe Ma'amadot. Was ist Ma'amadot? Zur Zeit von Bet Amigdash galt die Kohanim, ja, es gibt eine halachische Auseinandersetzung, ob Kohanim Schluche Didan oder Schluche der Rachmane sind. Das heißt, sind Kohanim Gesandten Gottes und tun ihre Arbeit, ohne eigentlich, dass sie uns repräsentieren, oder sind Schluche Didan, sie sind unsere Schluchim. Das ist für die Kohanim. Aber dass wir alle einen Anteil am Tempeldienst haben, ist klar. Und entsprechend sagen wir zu Yom Tov in der, wie heißt das, in Musaf, ja, Vashev Kohanim Lavodatam, führe zurück die Kohanim zu ihrem Tempeldienst, Ulevim Leduchanam und die Levim zu ihrem Podest, aus dem sie gesungen und gespielt haben, wie Israel Lemamadam, die Bnei Israel hatten Mamad, das war Mamad. Es gab eine Delegation. Israel wurde in 48 Distrikte eingeteilt. Und in jedem Distrikt gab es eine führende Stadt, aus der eine Woche im Jahr, ja, ungefähr, eine Delegation ausgesendet wurde, die während dieser Woche als Zuschauer im Bet HaMikdash tätig waren. Und damit repräsentierten sie das gesamte Volk Israel, insbesondere die, die keine Kohanim sind. Keine Kohanim und Levim, sagen wir mal, die Israelim. Und nach 48 Wochen hat man wieder angefangen. Das war nicht genau die Länge eines Jahres, aber es hat so ungefähr funktioniert. Und während die Delegation eines Distriktes hingereist sind, hat man in der Heimatstadt besondere Gebete durchgeführt. Man hat 4 Tage jene Woche gefastet. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Jeweils nur für die Tagesstunden. Und man hat besondere Gottesdienste gehabt. Noch bevor der Gottesdienst, wie wir ihn heute kennen, mit Schachis, Mincha, Marev eingeführt wurde, hatte man Gottesdienste für Mamadot. Ja? Und da hat man täglich einen Text aus der Tora gelesen, man hatte Tehillim, es gab eine ganze Menge Dinge, die man getan hat, von dem wir einen Bruchteil rekonstruieren können, aber nicht mehr als einen Bruchteil. Ich möchte ja auch betonen, auch wenn die Pflicht, dreimal am Tag, also zuerst zweimal, dann dreimal am Tag, die Amida zu sprechen, erst nach der Zerstörung des Bet HaMikdash entstand, der Text war nicht einmal völlig auskristallisiert bis nach der Zerstörung des Bet HaMikdash. Dennoch gab es gewisse Brachot und andere Texte, die wir heute beten, die damals schon täglich gebetet wurde, die Mitzwe, um Kriyas Shma zu sprechen. Die ist nicht neu, die ist von der Tora. Und auch zur Zeit von Bet HaMikdash haben Menschen Shma gesagt. Die Brachot vor und nach dem Shma gehören zu den ältesten Brachot. Die Gemara sagt, dass es gibt Brachot, die wir von Birkot Kriyas Shma kennen, die schon im Bet HaMikdash gesprochen wurden, und zwar nicht als Teil des Tempeldienstes, sondern als Teil des regulären Gebetes. Das heißt, nicht nur im Bet HaMikdash, sondern zur Zeit von Bet HaMikdash haben Menschen diese Brachot gesprochen. Es gibt sogar Beweise, das haben wir öfters in Shurim erwähnt, dass eine Shmone Esre bereits existierte. Wir haben das hier in Masechet Megillah auch thematisiert und das machen wir jetzt nicht. Dafür darf man den Archiv der Shurim aufsuchen und die relevante Shiurim anhören. Für uns ist nur bedeutend, gerade jetzt, dass was Mamadot sind. Mamadot sind also diese Gottesdienste, die während einer Delegation dieses Bezirkes im Bet HaMikdash ist, die Leute zu Hause eine besondere Betwoche durchführen. Das ist Mamadot. Hier gibt es ein kleines Problem, der von Tosfot hier erwähnt wird. Ja, also bevor ich das mache, möchte ich zeigen, was Rashi sagt. Ich highlighte hier Rashi. Hoil war mit Palimbo Betaniot und Mamadot, weil das Volk dort zu Fasttagen und Mamadot bittet. Kedetnan be Masechet Taniot, wie man in Gemara Masechet Taniot lehrt. Avru, Eilu, diese Wochen sind vorbei, diese Fasttage, die man durchgeführt hat, während es zu wenig Regen gibt, Velona Anu, und ihr Gebet wurde noch nicht geantwortet. Das heißt, anfänglich haben wenig Leute gefastet, dann haben mehr Leute gefastet, ja, aber noch in den Synagogen. Und dann, wenn es noch ernster wurde, dann bringt man die Tora, den Tora-Schrein auf dem zu den Marktplatz und dort führt man das Gebet dann durch. Und was ist mit Mamadot? Tosefta, Uwe Mamadot, ja, wir haben gelernt, mit Kanzin Be'arehem, man versammelt sich in den Städten, aus denen die Delegation fortgefahren ist. Bekorin Be'maseh Breshit, man liest aus der Tora von, vom Schöpfungsbericht. Tanya Bigmara, und das muss eine Breite sein, man hat dazu gelernt, Anshim Ahmad nichnasin leveit ha-Knesset, die Anshim Ahmad gehen in die Synagoge, Vioshvin arba taniot be-Shabbat, in jener Woche fasten sie in vier Tagen, mit Ausnahme von Sonntag und Freitag. Ja? Und jetzt ist die große Frage, was? Ja? Bei Tanit steht ausdrücklich, Motzin et ha-Tevalir chobashelir. Das passt. Aber bezüglich Mamad steht, Anche Mamad nichnasin leveda Knesset, die gehen in die Synagoge. Warum spricht die Gemara davon? Warum sagt die Gemara, dass Mamadot auf der Straße durchgeführt werden und deshalb der Markt verzeihlich ist? Das passt ja nicht. Versucht Rashi eine Antwort zu geben. Efshar beta Knesset ayalahem kavua birchova shel ir, vielleicht wie heute beim Kotel, hatten diese Leute dort den Brauch, fortdauernd dort ein Minion zu haben. Und mit Kanzin Shamamad Kulo, Kederech Shishaninu Bebikurim, Kol Ayarot Shebemamad, mit Kanzin Layarot Shel Mamad, ja, Velanin Birchova Shelir, man hat dort Menschen, genau wie man gepilgert hat zum Betamigdash, zu Pilgerfeste, hat man gepilgert zu diesen großen Gebeten von Mamadot. Und dann kampierten Leute, man ging nicht zum Hotel, sondern man hat auf der Straße geschlafen. Das sind, wenn Menschen gepilgert haben, ja, die als Mahamad-Delegation hingeschickt wurden. Und jetzt stellt sich Rashi vor, dass das Gleiche vielleicht auch in jenen Städten durchgeführt wurden, wo man sich zum Gebet versammelt hat, dass auch Menschen dorthin gereist sind. Und vielleicht hat man dort immer gebetet. Halamadeta, das lehrt dir, Kinus Ayarot Birchov Aita. Man hat sich dort auf der Straße versammelt, auf dem Marktplatz. Ja? Aber übrigens, das war selten. Warum? War Krei habe. Das geschah ab und zu. Warum? Shemamad enochoser chalila ad chatzishana. Man brauchte ein halbes Jahr, um zurückzukommen. Ich erinnere mich an 48, nicht 24. Das heißt, nach meiner Rechnung ist ein ganzes Jahr. Aber Rashi sagt hier ein halbes Jahr. Okay. Aber das ist die erste Erklärung von Rashi. Die erste Erklärung von Rashi ist also, vielleicht haben mancherorts haben Menschen fortdauernd auf der Straße gebetet. Oder man hat es wenigstens nicht nur für Taniot, sondern auch für Mamadot genutzt. Zweite Erklärung oder dritte Erklärung. Und wir Talmidei Rabbeinu Yitzhak Halevi Matzati, ja, von den Schülern von Rabbeinu Yitzhak Halevi habe ich gefunden, und von Mamadot Logarsinan, dass dieses Wort hier eigentlich irrtümlicherweise erwähnt wird. Und genau das sagt auch Tosafot. Und wie heißt das, sagt doch das Wort, dass eigentlich dieses Wort fehl am Platz ist. Ramban sagt, das Wort ist nicht fehl am Platz. Oder besser gesagt, es ist fehl am Platz, aber es ist nicht fehl am Platz. Was meinen wir? Es ist fehl am Platz, aber man muss den Text nicht emendieren. Man muss den Text nicht ändern. Denn das Wort Mamad hier wird nur erwähnt, weil man, wenn man Taniot erwähnt, erwähnt man auch sehr häufig Mamadot. Das heißt, das ist so eine Art, eine Ausdrucksart. Aber in Wirklichkeit versammelte man sich in der auf der Straße nur für Taniot und nicht für Mamadot. So, das war die Gemara bisher. Jetzt gehen wir weiter. Beit Knesset Lokhin Teva. Wenn man eine Synagoge verkauft hat, darf man mit dem Geld einen Toraschrein kaufen. Aron HaKodesh. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmeni. Amar Rabbi Yonatan. Sag Rabbi Shmuel, Sohn von Nachmeni, im Namen von Rabbi Yonatan. Lo Shanu Ela Beit HaKnesset Shel Kfarim. In welchem Fall gibt es die Möglichkeit, die Synagoge zu verkaufen? Und wir haben nur die Frage, was mit dem Geld zu tun. Das ist für eine Dorfsynagoge. Aval Beit HaKnesset Shel Kerachin, eine städtische Synagoge. Kivan de Me'al Me'atu, da die von der Welt kommen. Wer, aber was kommt von der Welt, wenn wir bald sehen? Loma zu Misbenelei darf man es nicht verkaufen. Da Havalei de Rabbim, weil diese Synagoge als eine Synagoge der Öffentlichkeit, der nicht der Öffentlichkeit, der Vieligkeit vielleicht wäre, ja, der vielen Menschen betrachtet wird. Also was geschieht hier? Lo Shanu, sagt Rashi, was man gelehrt hat, dass man in der Synagoge, in der Mishnah hat man gelehrt, eine Synagoge kann verkauft werden, die Cholin Limkor Beit HaKnesset Ela Shel Kfarin. Nur eine Dorfsynagoge darf verkauft werden. Aval Shel Krachin, eine Stadtsynagoge, Avelu Batei Knesiot Rabim. Die Synagogen sind Batei Knesiot Rabim. Ja? Vehakol und alle Menschen, Baalehen, sind Eigentümer der Synagoge. Ve'ein ben ya'ir levadam ba'alim lahem. Man kann, es unglaublich. Die Leute jener Stadt sind nicht mehr Eigentümer ihrer Synagoge. Umso mehr, dass wenn es eine zentrale Synagoge gibt, dass sie nicht einem Teil der Gemeinde gehört, sondern allen. Und das heißt auch, das steht hier nicht, aber daraus folgt, dass man in einer großen zentralen Synagoge nicht Innovationen durchführen darf, die nicht von der gesamten Bevölkerung, der jüdischen Bevölkerung der Gemeinde getragen werden. Weil es gehört nicht nur den Mitpalim jener Synagoge. Interessant. Aber kommen wir jetzt zurück hier, weil Menschen, Kevande Me'al Me'ka'atu, was heißt, weil die aus von der Welt kommen, sagt er sofort, Nir'ele Fareshachi, das möchte ich so erklären. Kivan, Sherov, Bnei Adam, Regilin, Lalechet Sham, weil viele Menschen dort zum Gebet kommen, Lit Palel, um dort zu beten. Afal Pish Eindot, Nim Klum, Bevinyano, obwohl sie nichts beigetragen haben, es zu zahlen, um es zu bauen. Mikol Makom, dennoch, Kivandele Dat, Otan, Rabim, Nasa, ja, weil die Synagoge gebaut wurde als Ort für alle, Hamura Kedushato, ist die Heiligkeit, seine Heiligkeit strenger. Ve'inan Yecholin Lemochro, sie können es nicht mehr verkaufen. Das ist die erste Erklärung. Ja. Ve'od Yeshel Faresh, zweite Erklärung, man kann auch erklären, Kevan Sherabim Notnim Bevinyano, weil Menschen auch von überall beitragen. Also zwei verschiedene Erklärungen. Entweder, weil Menschen von überall Spenden geben und daher ist es ein Produkt von Menschen, die auch außerhalb der Stadt sind und keiner kann sich als Eigentümer dieser Synagoge herausgeben. Oder nicht, weil Spenden von überall kommen sind, sondern dass einfach Juden von überall kommen, Touristen kommen, jüdische Touristen kommen und beten, das heiligt die Synagoge, dass sie nicht mehr im Eigentum der einen Gemeinde ist, sondern die Gemeinde betreut die Synagoge. Es gehört sie aber nicht mehr. Diese Synagoge gehört der Judenheit. Auch wenn wir sie nicht gut definieren können. Sie gehört am Israel. Das ist, wie das von Tosafot ausgelegt wird. Gut, zurück zur Gemara. Ja, Amar Rav Ashi, sagt Rav Ashi, es gibt dennoch Ausnahmen. Hai bekenishte de Mata Machasia. In Mata Machasia gibt es eine Synagoge. In der Stadt Machasia. Und dort kommen Menschen von überall. Afalgav de Meal Meatu, obwohl die Menschen von überall kommen. Und sie geben auch Geld vermutlich für die Synagoge. Kevan de Adata Didikata, warum kommen sie dort? Sie kommen nicht dort, weil die Synagoge eine historische Synagoge ist. Sie kommen nicht dort, weil die Synagoge so prächtig ist. Sie kommen nicht dort, weil die Synagoge so zentral gelegen ist, weil es eine Messe nebenan gibt, sondern sie kommen dort für Rav Ashi. Und weil sie wegen Rav Ashi kommen, kevan de adata di di katu, weil sie um meinetwegen kommen, dann darf ich sie verkaufen, weil alles, was sie tun, tun sie in dieser Synagoge mit eigentlich automatisch in Anerkennung meiner Position in dieser Synagoge. Und das ist natürlich eine Kula, die in manchen Synagoge gut wirkt, aber nicht überall. Amar Rabbi Yehuda sagt, Rabbi Yehuda Maaseh bevet haKnesset shel Turusiyim. Eine Geschichte mit der Synagoge der Turseer. Was ist Turseer? Nach Rashi, Bet HaKnesset shel Turseim, Zorfe Nechoshet, Kupferschmiede. Und falls jemand eine Steinsalzgemara bei der Hand hat, wäre es mir interessant, um zu hören, was er zur Etymologie des Wortes Turseim sagt. Das können wir auch nach dem Shiur machen, muss jetzt nicht unbedingt jetzt sein. Jedenfalls eine Geschichte mit dieser Synagoge, Shayab Yerushalayim, die Kupferschmiede-Synagoge in Yerushalayim, Shemacherua le Rabbi Eliezer, man hat sie verkauft, und zwar an Rabbi Eliezer, Vasabo kol Tzrachav, er hat sie einfach genützt. Ja? Er war der Meinung, dass sie nicht mehr ihre Heiligkeit hat. Die Heiligkeit wurde mit dem Verkauf aufgelöst. Sagt die Gemara, am allerwichtigsten ist, dass sie verkauft wurde. Aber sie wurde verkauft und wo stand diese Synagoge? In Jerusalem. Wenn es irgendwo eine Stadt gibt, die für Juden eine internationale Ausstrahlung hat, dann doch sicher Jerusalem. Sagt die Gemara, wer hat am de Krachim aber? Jerusalem ist eine Krach, eine Metropolis, ja? Und die Synagoge wurde verkauft, sagt die Gemara. Die Regel, dass Bet HaKnesset shel Krachim nicht verkauft werden kann, bezieht sich nicht auf allen Synagogen in einer Stadt, sondern auf den zentralen oder auf die zentrale Synagoge. Hahi, diese Synagoge von den Kupferschmieden, Bekenishta Sutihava, es war eine kleine Synagoge. Wie Inu Avdua, jene Menschen, ja, die dort das verkauft haben, waren die, die es gebaut haben, sie haben es gemacht und sie durften darüber entscheiden. Gut. Jetzt sagt die Mara, das heißt, die Annahme ist, dass es möglich ist, dass eine Synagoge in Jerusalem im Privatbesitz ist. Stimmt? So weit im Privatbesitz, dass man die Synagoge auch verkaufen kann. Sagt die Gemara, ich werde dir eine Quelle bringen, die das alles in Frage stellt. Es heißt, Venatati nega zarat beveit eretz achuzatchem. Gott sagt, wenn ihr in das Land kommt, werde ich Zeichen von Aussatz, damit meinen wir nicht den herkömmlichen Aussatz, das heißt die Hautkrankheit, der auch nicht herkömmlich ist, aber wenigstens bedeutet das deutsche Wort Aussatz eher etwas mit der Haut. Aber es gibt auch eine Sache, Zarata Batim, dass so eine Art Schimmel auf der Wand eines Hauses auftaucht und wenn es so auf eine bestimmte grünliche oder rötliche Art sich entfaltet und das Haus ist in Israel, weil diese Halacha gilt nur in Israel, dann haben wir möglicherweise mit Nigei Batim, mit Ausschlag oder Aussatz der Häuser zu tun. Die Art und Weise, wie das in der Tora eingeführt ist, ist, wenn Atati Negazarat, ich werde geben, Ausschlag, ja, Aussatz, bewegt Eretz Achuzatchem in den Häusern eure Erbteile. Sagt die Gemara auf dieser Basis. Achuzatchem mitame benegaim. Nicht nur gilt diese Halacha ausschließlich in Israel, sondern nicht einmal überall in Israel. Nur Achuzatchem, nur was euch gehört, kann Tame werden, wenn es diesen Aussatz gibt. Ve'en Yerushalayim mit Tame ben Gaim, aber Yerushalayim ist nicht Eretz Achuzatchem, ist nicht das Land der Erbe. Wir müssen verstehen, warum. Aber so sagt die Gemara hier, eigentlich eine Breiter. Und deshalb Ein Jerusalem mit Tame bin Gaim, Jerusalem wird nicht Tmea mit Negaim. Amar Rabbi Yehuda ist mit dieser Meinung nicht einverstanden, sondern schränkt das ein. Anilo Shamati, so habe ich es nicht gehört, sondern das Einzige, was ich diesbezüglich gehört habe, ist Ela Makom Migdash Bilvad. Nur das dort, wo in Bet HaMikdash kann es keine Zarat geben, aber in Jerusalem doch. Sagt jetzt die Gemara, was lässt sich daraus ableiten? In Jerusalem oder in Bet HaMikdash gibt es keine Halachot von Nigei Vatim. Aber außerhalb Jerusalem oder nach Rabbi Yehuda sogar außerhalb von Bet HaMikdash gibt es Nigei Vatim auch in Synagogen. Wie kann das sein? Weil Habatech Nesiot Uvatem Midrashot Mitamin. Ja, wie kann das sein? Nur Bet Eretz Achuzatchem, nur was euch gehört, kann Tamei werden. Wie können Synagoge Tmeim werden? Amai, Adikrachinavu. Das sind doch Synagogen der Stadt und sie gehören doch nicht den Menschen der Stadt. Eine Synagoge der Stadt wird von den Menschen der Stadt betreut, gehört denen aber nicht mehr. Sagt die Mara, Eima. Sag vielleicht eher so. Amar Rabbi Yehuda hat gesagt, Ani lo shamati ela makom mekudash bilvad. Nicht makom mikdash, sondern makom mekudash. Was ich gehört habe, ist, dass die geheiligten Orte, die kriegen keine Negaim. Aber in Jerusalem, Privathäuser, gibt es doch Negaim. Sagt Rashi, mekudash statt mikdash, ein Wav, das eingefügt wird. Av batech nesiot mashma. Auch Synagogen können jetzt in dieser Ausnahme eingeschlossen werden. Okay, damit haben wir kein Problem mehr mit dieser Frage. Jetzt ist die Frage, jetzt wollen wir diese Quelle, die wir gerade gelesen haben, besser verstehen. Worin besteht diese Meinungsverschiedenheit? Oder besser gesagt, worauf stützt sich diese Meinungsverschiedenheit? Woraus besteht Ihre Meinungsverschiedenheit? Tanakama Savar, Tafkafia, Tanakama. Der erste Lehrer ist der Meinung, Lonit Chalka Jerusalem nicht Fatim, dass Jerusalem nicht auf Stämmen verteilt wurde. Obwohl Jerusalem eigentlich im Territorium von Jehuda ist, war Jerusalem selbst exterritorial. Und gehörte allen Schwatim. Und deshalb, nach Tanakama, ist Lonit Chalkali Schwatim. Sie wurde nicht aufgeteilt. Und sie ist nicht Eretz Achuzatchem. Wie Rabbi Yehuda Savar, Rabbi Yehuda ist der Meinung, nicht Chalkai Yerushalayim Schwatim, dass sie doch verteilt wurde. Übrigens, diese Meinungsverschiedenheit zwischen Rabbi Yehuda und Tanakama, ist parallel zu einer anderen ähnlichen Meinungsverschiedenheit. Ubi Flugta. Das ist die gleiche Machloke Tanaim, wie wir sie aus der nächsten Breiter kennen. Der Tanja, wir haben eine Breiter gelernt. Maya Bachelgosha Yehuda. welcher Teil von Harabait, ja, die Grenze zwischen Benjamin und Jehuda war auf der Harabait zum Teil. Welcher Teil des Tempelberges war im Territorium von Jehuda? Sagt die Gemara, Harabait, der Tempelberg, Halishachot, die oder Lishkot, die Büros, die Gebäude, die dort auf dem Harabait waren, war Azarot und die Höfe. Umaya Bachalkosche Binyamin, was dann gehörte dem Territorium von Binyamin, Ulam Veichal, also das eigentliche Gebäude, das Heiligtum des Bet HaMikdash, das Gebäude, zentrale Gebäude, Uvet Kodesh HaKodashim mit dem Allerheiligtum, dem Heiligtum und dem Eingangsbereich, Uretzua Eta Yotzet Mechalko Shel Yehuda, V'Nichneset Mechalko Shel Binyamin, und dort gab es so, das Land war gerade, es gab eine dünne Landzunge zwischen Yehuda und Binyamin dort, wo ein Stück Yehuda hineindrängte im Territorium von Binyamin. Und dort, wo Benjamin und Jehuda, diese zwei Zünden, sich begegneten, Uvar Mizbeach Banui, dort wurde der Altar gebaut, sehr symbolisch, er vereint zwei Schwatim. Vaya Benjamin Azadik mitzta'er alea, das tat dem Benjamin sehr weh. Bechol yom, täglich. Levola, eigentlich wollte er das gerne haben. Er wollte gerne, dass er alleine den Zchut hat, dass Bet HaMikdash in seinem Territorium ist. Woher wissen wir, dass Benjamin HaTzadik, das heißt Benjamin, Sohn von Jakob, nicht der Stamm von Benjamin selbst, dass ihm das störte? Sheneemar, wie es in der Torah, in Parshat Vezot HaBracha heißt, Chofef Alav Kol Hayom Uvdeven Ktefav Shachen. Ja? Und weil Benjamin das, wie heißt das, er sich daran störte, deshalb wurde er der Gastgeber der göttlichen Präsenz, weil er eigentlich total Gastgeber sein wollte. Ich nehme an, was die Gemara hier sagen will, ist, man muss sich das so vorstellen, in Amerika, das kommt direkt von dieser Gemara übrigens, haben die Founding Fathers, als sie dann irgendwann, als Amerika ein bisschen gegründet wurde, und Washington wurde dann zur Hauptstadt. Anfänglich war nicht Washington die Hauptstadt. Sie haben sich in New York getroffen und okay. Wenn Washington die Hauptstadt wurde, wurde Washington ausdrücklich als Bundesstaat ausgeschlossen. Washington DC, Lehavdil, lo nitchalka le states. Ja? Washington DC ist nicht aufgeteilt worden. Das haben die ausdrücklich von dieser Geschichte abgeguckt. Also man soll nicht meinen, dass ich hier, das ist nicht gutgläubig. Die haben das tatsächlich von uns Juden abgeguckt. Und die Idee war eben das, dass der höchste Ort, der soll allen gehören. Und wie ich mir das jetzt, wie das hier dargestellt ist, wie ich mir das vorstelle, ist, es gab Schwadim, die dachten, ja, Jerusalem, wir müssen allen etwas geben, damit wir ein Bet HaMikdash aufstellen können und das soll allen gehören. Und da gab es einen Shevet, der sagt, ich bin bereit, alles zu geben. So stelle ich mir vor, wie ich diese Gemara verstehen muss. Also Benjamin war bereit, alles zu geben. Deshalb war die, wie heißt das, war der Hechal, ja, und Kodesh HaKodashim war auf seinem Gebiet. Das ist eine Meinung. Nach dieser Meinung wurde sogar Makom HaMikdash verteilt unter den Schwatim. Und es ist nur deshalb nicht Bet Eretz Achuzatchem, weil es Mekudash ist. Die Heiligkeit ist, was entscheidend ist. Das heißt, die Revision, die Gemara in Rabbi Yehuda hineingelesen hat. Das ist eine Meinung. Bei Tana Savar, dieser Tana ist der Meinung, lo nitchalka Yerushalayim Shvatim. Ja, es gibt noch einen anderen Tana, der sagt, Yerushalayim wurde nicht aufgeteilt auf Shvatim, sondern gehörte allen. Der Tanja, wir haben einen breiter gelernt. Ein Maskirin Batim Yerushalayim. In Jerusalem, wenn die Pilgerfeste kommen, zu den drei Wallfahrtfesten, darf man keine Hotelzimmer anbieten. Oder Entschuldigung, man darf sie anbieten. Man darf kein Geld dafür verlangen. Mit Nei Sheinan Shelahen. Denn alle, die in Jerusalem wohnen, wohnen dort auf bedingt. Es gibt eine Bedingung. Die Bedingung ist, es gehört Am Israel und wenn Aliyah la Regel kommt, dann müssen sie Platz machen für alle Juden, die dort Aliyah machen. Also Aliyah la Regel, ja? Rabbi Elazar, hier steht in der Gemara Bar Zadok, in einer anderen Version ist es bei Rabbi Shimon. Omer sagt, ja, bleiben wir erstens hier, bevor wir weitergehen. Was wollte ich noch zeigen? Was heißt Chofef? Ja, diese Rashi ist wichtig. Vaya Binyamin HaTzadik mitzter al ze. Er stört ihm. Zofe beruach HaKodesh shekan atid liot umitzter alia. Das ist sehr zirkulär. Er sieht, was sein wird, deshalb stört es ihn und deshalb ist er bei Beit HaMikdash in seinem Teil. Was ist Chofef Alav? Wie erklären wir das Wort Chofef? Sagt Rashi, Adam HaMitzter Chofef umitchakech bevgadav. Er reibt so an seine Kleider und das ist hier, was das bedeutet, Lashon Shifshuf. Okay, warum ist ausgerechnet Benjamin der Gastgeber für die göttliche Präsenz? Ja? Shaya Aaron Bechelko, der Aaron HaKodesh war gerade dort. Gut. Hier möchte ich zeigen, was ich gesagt habe. Ein Maskirim Batim Birushlaim, dass man nicht Häuser vermietet. Das bezieht sich auf Wallfahrtfesten. Ein Bale Batim Maskirim et Batem Leole Regalim. Die, die die Häuser dort haben, dürfen nicht Geld verlangen für das Miete anbieten von Kammern, Zimmern in Jerusalem für die Wallfahrtfest. Man gibt Geld frei, ja, weil wenn ich das in Luchan, die Menschen dürfen dann dort kommen, weil eigentlich alle, die in Jerusalem wohnen, es nur bedingt als Eigentum haben.
Ich habe den Steinsalz nachgeschaut wegen der Tursiim, wenn Sie wollen.
Ja, bitte.
Rose Walkers Tursiim. Some suggest that the word is derived from Tarsus.
Dachte ich mir schon, ja, dass er das sagen wird.
Ein wichtiges Handelscenter war und ihre Einwohner waren Handwerker. Der Ausdruck wurde dann entlehnt, um zu anderen auch andere Handwerker zu bezeichnen, so wie Weber. Oder es kommt von dem griechischen Torates, was ein Handwerk meint, das Metall verarbeitet.
Und okay, interessant. Ja, das würde dann sehr gut mit Rashi passen.